wie die Nationalmannschaft. Man muss sich die Player zusammenstellen, die dann auf dem Platz auch die Leistung bringen. Und das kriegt man nur hin, indem man auch mal ein paar Influencer zum Training erstmal einlädt.
Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema diese Woche: Influencer-Marketing. Wie wird es ein Erfolg für beide Seiten? Mit Influencer-Marketing-Consultant Niklas Hartmann. Und hier ist euer Host und Fürgründer-Redakteurin Elena Todeva.
Hallo und herzlich willkommen in unserem Podcast-Kanal von fürgründer.de. Wir helfen dir, einfacher, schneller und besser zu gründen. In dieser Folge von Besser gründen geht es um das Thema Influencer-Marketing. Wie wird man erfolgreich Influencer? Wie finden Unternehmen den richtigen Influencer? Und wie gelingt eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Influencern, durch die beide Seiten gewinnen? Diese Fragen beantwortet unser heutiger Gast Niklas Hartmann, Geschäftsführer von Reach On, Influencer Marketing Consultant und Autor von Erfolgreich Influencer werden, mehr Follower, Reichweite und Einkommen. Ihr dürft euch auf wertvolle Tipps und Einblicke unseres Experten freuen. Niklas, herzlich willkommen.
Ja, danke Elena für die Vorstellung und freue mich hier zu sein.
Niklas, bevor wir in die Details eintauchen, lass uns mit einer grundlegenden Frage beginnen. Warum Influencer Marketing? Was für Vorteile bringt es, Unternehmen mit Influencern zusammenzuarbeiten?
Ich würde sagen, vor allem die persönliche Beziehung zwischen Influencern und Followern ist zum Teil auch eine digitale freundschaftliche Beziehung, die da zum Teil entsteht. Und wo Marken auf jeden Fall auch drauf zurückgreifen sollten, ist ein sehr enges Band. Die Follower folgen zum Teil auch schon Jahre dem Influencer, haben auch ein gewisses Vertrauen zum Influencer aufgebaut. Ist also eine ganz andere Dimension der Zusammenarbeit, der Nähe, die man bei dieser Marketingform hat, als wenn ich jetzt einfach im Newsletter eine Werbung schalte, einen Artikel veröffentliche. Da ist also schon ein wirkliches Vertrauensverhältnis dahinter.
Und für welche Unternehmen oder ab welchem Zeitpunkt gehört Influencer-Marketing deiner Meinung nach in den Marketing-Mix?
Genau, also grundsätzlich ist Influencer-Marketing für jedes Unternehmen geeignet. Wir haben Unternehmen aus der Chemiebranche, aus der Baubranche, aber natürlich auch die klassischen Influencer-Marketing-Bereiche, an die jeder denkt, Beauty, Fashion, Lifestyle. Also ich sag's mal grundsätzlich, man kann diesen Influencer-Begriff auch sehr weit fassen. Es ist nicht nur die Beauty- oder Lifestyle-Influencerin, die jetzt das Parfüm, den neuen Modeartikel oder sonst was in die Kamera hält, sondern es können auch wirklich reichweitenstarke Unternehmer sein. Es können Unternehmer aus der Kunststoffbranche, aus der Baubranche sein. Dementsprechend ist für jeden Unternehmer und für jede Unternehmerin da auch was dabei.
Vielen Dank, Niklas. Du hast jetzt bereits das Vertrauen, die Beziehung zum Influencer erwähnt. Was für weitere Vorteile bringt eine Zusammenarbeit mit einem Influencer?
Ich sehe zwei noch sehr große Vorteile, die in der Zusammenarbeit mit Influencern entstehen. Das ist einerseits die große Reichweite. Also es ist absolut möglich, auch Leute einzubuchen, die 300.000, 400.000 Leute in der Instagram-Story erreichen. Also wirklich eine sehr große Reichweite, die ich sonst nur bekomme, wenn ich im Fernsehen einen Fernsehspot Werbung schalte oder wirklich mit großen Magazinen zusammenarbeite, die auf ihrer Webseite Hunderttausende an Leuten erreichen. Das ist auch mit Influencern möglich. Und der zweite Schritt ist auch noch die Content-Erstellung, also die Erstellung von Inhalten, sei es für den Online-Shop, sei es, wenn dann Social Media Werbeanzeigen auf Meta, also Instagram, Facebook schalten möchte oder auch TikTok oder die anderen Plattformen. Man kann hier auch schon Inhalte erstellen lassen durch die Influencer. Sie kennen sich sehr gut mit Social Media aus, sind sehr Social Media affin, die man dann auch für den Online-Shop, für Social Media Werbeanzeigen weiter einsetzen kann. Also kurz und knackig, Reichweite plus Inhalte.
Sehr schön, vielen Dank. So, jetzt setze ich mir kurz einmal den Influencer-Hut auf. Was sind die wichtigsten Schritte, damit ich als Influencer erfolgreich werde?
Der wichtigste Schritt ist, sich eine grundsätzliche Frage zu überlegen, und das ist: Welchen Mehrwert biete ich? Welchen Nutzen biete ich meinen Followern? Also egal, ob ich jetzt Unternehmer bin, der auf LinkedIn seine Reichweite aufbauen will, dass ich sag mal, dass die Mode-Influencerin, die ihr eigenes Label hat. Hier geht es wirklich darum, sich in die Zielgruppe hineinzuversetzen und sich zu überlegen, welchen Vorteil kann ich ihnen bieten. Das müssen auch nicht immer Informationen sein, dass ich jetzt irgendwie ein White Paper oder Webinar, wie es jetzt im Unternehmerkontext ist, zur Verfügung stelle, sondern können auch Tipps, kann Unterhaltung sein. Also welchen Nutzen kann ich meinen potenziellen Followern stiften. Und diese Frage muss man zunächst beantworten. Mhm. Und wenn man dann weiß, wen man erreichen möchte, welche Inhalte man liefern möchte, dann kann man auch so richtig loslegen.
Super, sehr spannend. Und könntest du uns vielleicht in deinem Buch, erklärst du ja Schritt für Schritt, wie ein Influencer erfolgreich wird. Könntest du mir so einen groben Überblick geben, welche Schritte dafür notwendig sind?
Ja, gerne. Also Elena, im ersten Schritt solltest du dir erstmal überlegen, welche Plattform für dich Sinn macht. Mhm. Also das heißt mal grundsätzlich, was sind auch deine Stärken? Was sind wirklich, wenn du Freunde, Bekannte oder auch im Geschäftsumfeld fragst, was sagen die hier, das kannst du besonders gut? Hast du ein Schreibtalent? Kannst du gute Videoaufnahmen machen? Was macht dir auch Spaß? Und auf dieser Basis solltest du dann die Plattform auswählen, die für dich auch in Frage kommt. Mhm. Also wenn mir Schreiben keinen Spaß macht, dann ist LinkedIn eventuell nicht die passende Plattform für mich. Auch wenn es das ein oder andere Video und Bild schon gibt. Wenn ich gar keinen Bock habe, salopp gesagt, ein Video zu veröffentlichen, mhm, dann ist YouTube nicht die passende Plattform für mich. Das sollte man sich grundlegend erstmal überlegen. Dann die Themen und die Nischen, worüber wir eben schon ein bisschen gesprochen haben, welche Themen decke ich ab? Aus Unternehmersicht habe ich ein bestimmtes Thema. Wenn ich in der Baubranche bin, dann kann ich da den Fokus drauflegen. Wenn ich sage, hier, ich bin im Modebereich tätig, designe meine eigenen, mein Unternehmen ermöglicht Nutzern, die eigenen Kleider zu designen, dann lege ich da den Fokus drauf. Wichtig ist, dass man da seine Nische festlegt und dann im nächsten Schritt auch überlegt, was für Inhalte machen dann Sinn? Also wenn ich ein bestimmtes Publikum habe, wie zum Beispiel Modeinteressierte, dann macht wahrscheinlich jetzt nicht der lange 2000-Wörter-Artikel Sinn, der aufzeigt, wie man sein Kleid selber näht, sondern ein kurzes Video, 2-3 Minuten lang, das im Zeitraffer-Modus diese Schritte aufzeigt, kommt viel besser bei so einer Community an. Und dementsprechend auch immer zu überlegen, welche Inhalte passen zu deiner Zielgruppe, was kommt da auch an? Das ist auch, da muss man jetzt auch keine Sorge haben. Das findet man jetzt nicht in 5 Minuten heraus. Man hat vielleicht mal so ein paar Vorstellungen, die testet man dann bei seinem Publikum und findet dann mit der Zeit heraus, was wirklich funktioniert und was auch nicht funktioniert.
Mhm. Und was würdest du sagen, sind so typische Erfolgsskills, die jemand als Influencer aufweisen sollte?
Eine gewisse Kameraaffinität ist schon von Vorteil auf jeden Fall. Egal, ob wir jetzt auch auf LinkedIn oder Instagram, TikTok, egal über welche Plattform wir sprechen, man merkt immer wieder Plattformen, wo wirklich Video- und Bildmaterial veröffentlicht wird. Diese Beiträge ziehen mehr Interaktion an, sorgen für mehr Reichweite. Dementsprechend da gewisse Fähigkeiten mitzubringen, ist von Vorteil. Mhm. Ich denke aber auch, was viele unterschätzen, ist, wie wichtig auch die Schreibfähigkeiten sind. Also man sieht es auch immer, wird auch, ich sag mal, in der Social-Media-Bubble immer so als typischer Fehler gezeigt, wenn wir auch mal über Politiker beispielsweise auf den sozialen Medien reden, die gar kein Community-Management machen, nie auf die Kommentare ihrer Follower eingehen. Das ist auch bei einigen großen Influencern der Fall. Also wirklich aktiv auch eine gewisse Empathie zu zeigen, auf die Bedürfnisse seiner Follower, seiner Community einzugehen, Fragen zu beantworten. Das ist auch sehr wichtig, um diese Bindung zwischen Influencer und Follower zu verstärken. Also kurz und knackig, einfach Schreibfähigkeiten und auch visuelle das darzustellen mit guten Kamera- oder Foto- oder Videoskills. Das sind für mich die 2 entscheidenden Fähigkeiten, um wirklich auch erfolgreich zu sein.
Okay, also du hast doch zu Beginn sehr viel über das Strategische gesprochen. Bevor man überhaupt anfängt, sollte man sich gut überlegen, wer die Zielgruppe ist und die Themenauswahl bestimmen. Was würdest du sagen, sind weitere Schritte, die nicht so gute Influencer von erfolgreichen Influencern unterscheidet?
Ich würde grundsätzlich sagen, dass man sich was traut. Also, dass man nicht diesen Standard 0815-Post absetzt, den jeder macht und jetzt sich feiert. Also es funktioniert zum Teil natürlich zu sagen, hier auch auf LinkedIn, ich habe jetzt mal mein Studium abgeschlossen, das liken dann die 30 Freunde, aber wenn man wirklich über seine Bubble hinaus wachsen will, muss man mit Themen kommen, die nicht jeder bringt. Und das heißt, sich auch wirklich mal intensiv Gedanken zu machen, was macht Sinn als Thema, wo kann ich mich wirklich von anderen unterscheiden? Diese Unterscheidbarkeit ist ganz wichtig, für was stehe ich als Person? Mhm. Und dementsprechend auch aufzuzeigen, hier, ich bin nicht dieser Standardmensch, der mal seinen einen Beitrag absetzt, sondern wirklich konstant mit jedem Beitrag mit interessanten Inhalten überzeugt. Und da kann ich auch die Sorge nehmen, das heißt nicht, dass man jetzt einen Vollzeitjob als Influencer hat, sondern auch wirklich mit einer guten Planung, einen Tag im Monat, den man sich frei hält, dass man 2-3 Stunden plant, kann man schon viel auf die Beine stellen. Und mit auch ein Webinar, das man über LinkedIn anbietet, LinkedIn Live beispielsweise für Unternehmer oder Instagram Live gibt's ja auch in der Story, kann man sich einfach abheben, weil sich die meisten Leute gar nicht trauen, sowas zu machen. Mhm. Dementsprechend traut euch was, nimmt es in Angriff und dann ist es auch gar nicht so schwer.
Mhm. Sehr, sehr spannend. Also auch die eigene Stimme entwickeln und sich aus der Masse hervorheben. Sehr interessant. Jetzt natürlich die andere Seite. Jetzt setze ich mir den Hut eines Unternehmens auf. Wie finde ich den richtigen Influencer? Welche Vorgehensweise empfiehlst du?
Interessant, dass du es fragst. Da habe ich heute Morgen auch schon drüber gesprochen. Und der erste Punkt ist, dass man so ein Anforderungsprofil entwickelt. Kann sich ein Unternehmer ein Manager vorstellen, wie wenn ich einen Handwerker einstelle, gibt bestimmte Anforderungen, die ich habe. Das ist der Maximalpreis, diese Skills, diese Fähigkeiten soll er mitbringen. Und genau dasselbe muss ich auch machen, wenn ich den richtigen Influencer engagieren will. Mhm. Da geht es im ersten Schritt, bevor ich damit loslege, überhaupt erstmal, was will ich mit dem Influencer erreichen? Es gibt 2 große Ziele, die Marken immer verfolgen. Der erste ist, die Verkäufe steigern. Und der zweite ist, die Markenbekanntheit steigern. Wenn ich sage jetzt, ich will die Verkäufe steigern, dann ist es wichtig, dass man sich mal generell das Profil anschaut. Also die Interaktionsrate, der Anteil der Leute, die einen Beitrag liken, kommentieren, ist ganz entscheidend. Je höher dieser ist, desto besser oder desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Influencer auch für Verkäufe sorgt. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt 100.000 Follower habe, dann sollte ich mal mindestens 2.500 bis 3.000 Likes auf dem Bild bekommen. Also 2,5 bis 3% Interaktionsrate, damit so eine Zusammenarbeit überhaupt zielführend ist. Und das ist, wie gesagt, der Mindestwert. Also wir reden nicht jetzt von dem Höchstwert, sondern das sollte man als Mindestwert ansetzen, damit man überhaupt sagt, hey, mit der Person arbeite ich zusammen. Mhm. Dann im nächsten Schritt, was immer wichtiger wird, diese Grundkriterien, dass die Nische stimmt, das erwähne ich jetzt nicht nochmal extra, das ist eigentlich, denke ich, logisch, dass man halt, wenn ich Bademode verkaufe, dass ich nicht mit dem Food-Influencer zusammenarbeite, ist logisch. aber was wichtig ist, dass man sehr einen starken Fokus auf die Link-Klicks legt. Also wie viele Leute klicken wirklich? Weil mir bringt es nichts. Also früher hat man gesagt, die Follower sind wichtig. Dann hat man irgendwann gesagt, die Follower hier, das kannst du abhaken. Mhm. Jetzt sind die, wie viele Leute wirklich ein Video aufrufen auf YouTube oder wie viele Leute eine Story sich anschauen auf Instagram, das ist wichtig. Ich würde jetzt einen Schritt weitergehen und sagen, wir sind bei dieser Phase, sind wir auch schon wieder vorbei. Mhm. Das sollte man natürlich noch mit einbeziehen. Aber der wichtigste Punkt ist, wie viele Leute klicken denn wirklich? Und das kann man auch die Influencer abfragen auf Instagram nach den sogenannten Insights. Das sind alle Statistiken, wo man sieht, wie viele Leute schauen sich so eine Story an. Wie sieht die Zielgruppe aus? Wie viel Prozent sind weiblich, männlich? Mhm. Und da wirklich immer sagen, hier, schickt mir die Linkklicks zu, ohne die Linkklicks auch keinen einbuchen, weil schlussendlich zählt, wie viele Leute klicken denn auf die Webseite, weil das beeinflusst, kaufen 5 Leute, kaufen 100 Leute und deswegen ohne Linkklicks nie einen Influencer einbuchen auf Instagram. Mhm.
Okay, wir haben jetzt die Interaktivität hervorgehoben, die bei der Auswahl sehr wichtig ist. Es sollte auch ein Profil erstellt werden, bevor man sich auf die Suche macht. Was mich jetzt interessieren würde, ist, wenn das Thema Geld ins Spiel kommt. Mhm. Wie verhandelt man da? Was sind da Best Practices?
Genau, also erstmal, mit welchen Preisen kann man rechnen, glaube ich, als ersten Punkt, ist mal eine ganz wichtige Sache. Mhm. Also in Deutschland kann man so zwischen 45 bis 65 Euro TKP rechnen. Der TKP für alle, die jetzt im Marketing noch nicht so fit sind, ist der 1000er Kontaktpreis, also wie viel ich zahle, um 1000 Leute zu erreichen. Ist aber auch nicht selten, wenn man gut verhandelt, dass man da durchaus weiter runterkommt. Wir haben jetzt auch Influencer eingebucht für 27 Euro TKP, für 35 Euro TKP. Dafür ist dann aber eine gute Verhandlung entscheidend. Und dann kommen wir zu deiner Frage, wie verhandelt man gut? gut verhandelt man erstmal, was die meisten ja auch schon nicht machen, wenn man den Preis nachverhandelt und nicht einfach direkt akzeptiert. Ich weiß nicht, ob Unverschämtheit das richtige Wort ist, aber man muss schon eine gewisse Frechheit an den Tag legen.
Frechheit.
Ich kann mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben jetzt im europäischen Ausland einen Influencer eingebucht, die wollte 26.000 Euro haben. War auch mehr als 1 Million Follower, war jetzt nicht nur ein Beitrag, das war wirklich eine langfristige Kooperation, die über mehrere Monate geht. Und die haben wir von 26.000 Euro auf 19.000 runtergehandelt. Und dementsprechend muss man dann auch so ein bisschen diese Frechheit mitbringen und sagen, hier, okay, du bietest mir 26.000 Euro an und dann mal wirklich 40% abziehen und das als Gegenangebot vorschlagen. Und dann merkt man wirklich, wie viel Verhandlungsmöglichkeiten da noch vorhanden sind. Und es ist wirklich keine Seltenheit, also bei uns in der Agentur, wir verhandeln im Durchschnitt die Preise nochmal 20-40% herunter. Mhm. Also wirklich, wenn man den Preis bekommt und auch sagt, hier, das ist eine Person mit viel Reichweite, muss man da trotzdem so ein bisschen dieses spitzbübische Verhandlungsgeschick an den Tag legen und einfach sagen, hier, ich finde dich interessant, aber der Preis ist auch mir zu hoch und dementsprechend nochmal 30% weniger Anfragen. Funktioniert nicht immer, aber funktioniert oft. Und ich sag mal, in den seltensten Fällen gehen die Influencer da nicht drauf ein. Also meistens verhandelt man mal mindestens 15% auch runter.
Mhm. Du hast jetzt ein Beispiel genannt. Könntest du uns einige Beispiele nennen, damit wir uns ungefähr vorstellen können, je nach Kooperationsoption, wie da die Summen sind?
Also du meinst noch andere Preise und wie viel man runterverhandelt hat?
Nicht unbedingt runterverhandeln. Mit wie viel habt ihr angefangen? Und was für Kooperationsmöglichkeiten gibt es überhaupt? Also daran ist ja auch der Preis gebunden.
Genau, also es hängt so ein bisschen auch von der Plattform ab, die man wählt. Also fangen wir mal bei YouTube an. YouTube gibt es die Möglichkeit, YouTube Shorts, diese Kurzvideos, die man einbuchen kann, ist eher ein Werkzeug, das man für die Markenbekanntheit nutzt. Dementsprechend, also für alle, die sagen, hier, wir sind noch nicht bekannt genug in Deutschland, ist es eine Option wert. Wenn dann auf YouTube sagt, hier, wir legen den Fokus eher darauf, auch Verkäufe zu generieren, dann gibt's die sogenannte Werbeplatzierung im Video. Das heißt, der Influencer erstellt über irgendein Thema, das zur Marke auch passt, ein Video und baut, ich sag mal, das Video ist 5 Minuten lang oder 10 Minuten, baut eine 60 bis 90 Sekunden Werbeeinblendung ein. Also in diesen 60 bis 90 Sekunden, die Bestandteil des Videos sind, geht es nur darum, das Unternehmen vorzustellen, was der Benefit für die Leute ist und darauf einzugehen. Und dann gibt's halt auf TikTok das ganz normale Werbevideo. Man bucht es ein, man bespricht mit dem Influencer ab, das, was man zeigen will, macht auf die Marke aufmerksam, macht das Ganze vielleicht auch ein bisschen unterhaltsam. Auch noch ein Aufruf. Ich sag mal, ihr könnt euch hier auf unserer Webseite noch weitere Infos herunterladen. Und auf Instagram gibt's dann halt die Instagram-Story-Kooperation, die sich vor allem für den Verkauf eignet. Also sprich, das war, was wir vorhin besprochen hatten mit den Link-Klicks. Wenn ich da die Verkäufe steigern will, eine der wenigen Funktionen, wo man wirklich auf eine andere Webseite weiterleiten kann. Und das Instagram Reel ist auch so, wie YouTube Shorts zu Markenbekanntheit dient. Und das sind jetzt so die gängigsten Optionen.
Mhm. Und wie variieren die Preise?
Es hängt natürlich auch immer vom Verhandlungsgeschick ab. YouTube ist generell teurer als Instagram, weil YouTube ein erhöhter Produktionsaufwand einhergeht, was die Videoproduktion angeht. Ich sag jetzt mal, die letzten Preise, die ich so gehört habe, die lagen so zwischen 60 bis 80 Euro, 1000er Kontaktpreis auf YouTube, also schon dementsprechend höher. Auf Instagram von 27 Euro bis 180 Euro, alles schon erlebt, wo man nur den Kopf geschüttelt hat bei 180 Euro, das will wirklich keiner zahlen. Und beim Reel sind wir auch so, also Reel ist ein bisschen günstiger als die Story-Kooperation, weil da kein Umsatzgedanke groß hinterher ist. Das ist wirklich mehr für die Markenbekanntheit. Da reden wir dann so vielleicht im Bereich von 30 bis 50 Euro.
Mhm. Okay, sehr spannend. Und die Link-Klicks und hast du ja, also die numerischen Werte hast, ich fange nochmal an, sorry. Abgesehen von den numerischen Werten, wie den Link-Klicks zum Beispiel, was macht einen guten Influencer aus für Unternehmen?
Einen guten Influencer macht aus, dass er wirklich auch eine gewisse Kreativität mitbringt. dass man nicht irgendwie 20 Ideen vorgeben muss und eins zu eins diktieren muss, was gemacht werden soll, sondern dass der auch so einen gewissen Spürsinn dafür hat, was gut bei der Community ankommt und wie er ein Produkt auch richtig positioniert, dass es wirklich von den Followern auch gefeiert wird. Und es ist manchmal nicht so einfach, weil viele Unternehmen machen halt Kooperationen, wo sie einen Rabattcode zuschicken und wo Follower wirklich mittlerweile auch gelangweilt sind, wo dann eine Story beworben wird und du kriegst wieder den 10.000. Rabattcode mit 10% angeboten und wo der Influencer auch wirklich aktiv mit am Start ist und sich überlegt, was für Möglichkeiten gibt es denn sonst noch, die Marke zu bewerben. Und das ist, glaube ich, auch, können wir nachher nochmal drauf eingehen, aus Unternehmersicht ganz spannend, was man noch machen kann, außer, ich sage jetzt mal, einen Rabattcode zu geben, um die Leute, die Kontaktdaten zu kommen und so weiter und so fort. Mhm. Aber nochmal auf den eigentlichen Punkt zurück. Also wirklich dieser Spürsinn ist wichtig, wie er es positioniert und auch dieser Wunsch, dass es funktioniert. Also dass es nicht einfach nur einmal so Larifari abgearbeitet wird, sondern dass der mit vollem Einsatz dabei ist und auch sagt, hier, wenn das jetzt noch nicht geklappt hat, dann mache ich auch nochmal, ich sag mal, eine Sequenz extra oder irgendwas on top, weil ich wirklich das für dich erreichen möchte. Mhm. Also eine gewisse Leidenschaft, Passion und dieser Gespürsinn zu erkennen, wie kann ich diese Marketingbotschaft subtil platzieren, ohne die Leute auch vom Kopf zu stoßen, das macht für mich einen erfolgreichen Influencer auch aus.
Mhm. Vielen lieben Dank. Also jetzt wissen wir Bescheid, wie Unternehmen den richtigen Influencer finden, worauf sie achten müssen und auch, was für Preise zu erwarten sind. Und das mit dem Verhandeln, das gilt wahrscheinlich genauso für die andere Seite, für die Influencer. Die sollten wahrscheinlich genauso verhandeln, genauso wie die Unternehmen. Jeder achtet dabei auf die eigenen Interessen.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser
Folge. Du hast jetzt auch im Gespräch erwähnt, dass ihr mit Influencern innerhalb der EU im Ausland arbeitet. Könntest du vielleicht ein bisschen Kontext geben, warum das der Fall ist?
Gerne. Also es hängt so ein bisschen auch von den Marken ab. Also es hat am Anfang sind wir da losgegangen, weil wir einfach gemerkt haben, dass viele der deutschen Marken halt nicht nur auf dem deutschen, österreichischen oder Schweizer Markt aktiv sind, sondern auch in Frankreich, in Italien, in Spanien, in Nord- und Osteuropa. Und natürlich, wenn Influencer-Marketing in einem Land funktioniert, dann sagst du auch nicht, hey, wir wollen jetzt unbedingt noch eine weitere, uns nur auf diese Länder beschränken, sondern halt auch wirklich auch in den anderen Märkten schauen. Und da hat sich dann langsam dieses Bewusstsein herausgebildet, hey, die Länder, die sind zum Teil viel günstiger als die Dachregion. Also kann da auch mal so ein bisschen was erzählen. Also zum Teil sind halt die Preise, die ich in Italien, Spanien für 6 Monate zahle, das, was ich in Deutschland für eine Kooperation zahle. Mhm. Also sind enorme Preisunterschiede. Und die Preise schwanken natürlich auch sehr stark in Deutschland, wie ich vorhin erzählt habe, zwischen 27 und 180 Euro TKP ist schon ein großer Unterschied. Aber ich habe, also es gab zum Beispiel, kann ich erzählen, in Spanien eine Influencerin, die hat einen 7 Euro TKP angeboten, bei einer 395.000 Story-Reichweite. Das war dann aber auch wirklich die mit Abstand beste, das muss ich auch fairerweise sagen, wo am krassesten, gab aber auch einige, die für 12, 14 und 15 Euro angeboten haben. Und man kann sich das jetzt mal überlegen, wenn ich ein Drittel von dem zahle, was ich in Deutschland zahle, dann ist es natürlich schon ein enormer Preisunterschied. Mhm. Das muss man natürlich auch im Verhältnis zur Kaufkraft sehen. In manchen dieser Ländern ist die Kaufkraft geringer als in Deutschland. Aber trotzdem können solche Möglichkeiten, wo der Preis wirklich deutlich geringer ist, auch interessant für Marken sein, die international aktiv sind oder sich da auch aufstellen wollen.
Okay, super spannend. Beim Thema Influencer-Marketing denke ich auch an den allgemeinen Marketing-Mix. Und da ist jetzt meine Frage, Unternehmen versuchen natürlich mit SEO besser zu ranken. Sie setzen unterschiedliche Marketingmaßnahmen ein. Inwiefern kommt Influencer-Marketing da ins Spiel? Wo sind die Schnittpunkte?
Das ist eine sehr interessante Frage, weil man da auch wirklich einerseits die Preise noch weiter runter verhandeln kann, andererseits aber auch es enorme Schnittmengen gibt. Zum Beispiel ein Influencer, der auf Instagram aktiv ist, hat nicht immer, aber relativ häufig auch einen eigenen Blog. Mhm. Und wenn ich einen Blog habe, der auch Webseitenbesucher erreicht, dann ist es ja sinnvoll, wenn ich intern das SEO auch mache, dass ich dann einen Paketpreis schnüre. Also sag hier, mach mir ein Angebot, du machst einen Artikel über mein Unternehmen auf deiner Webseite und wir buchen auch noch eine Story bei dir ein. Das hat dann zwei Vorteile. Ich decke sowohl Suchmaschinenoptimierung ab, als auch Influencer-Marketing. Ich kriege einen günstigeren Paketpreis und die Nutzer, die Follower des Influencers sind wahrscheinlich ja nicht nur auf Social Media aktiv, sondern lesen auch den Blog. Also habe ich zwei Touchpoints, wo ich die Leute auf mein Unternehmen aufmerksam mache, eine gewisse Markenbekanntheit aufbaue und schlussendlich dafür sorge, dass sie ein gutes Bild von meinem Unternehmen haben, sich weiter informieren, auch einkaufen. Man sagt ja im Schnitt 7 Touchpoints. Wenn ich 2 abdecke, habe ich schon ein Drittel ungefähr erreicht der Touchpoints, die notwendig sind. Und solche Möglichkeiten sind super, um wirklich die Leute intensiv auf das Unternehmen aufmerksam zu machen, damit wirklich auch eine Bindung zwischen Marke und Follower entsteht und es nicht nur eine einmalige Kampagne ist, die dann verpufft und schlussendlich nicht zum Erfolg führt.
Okay, also wir wissen jetzt, was einen guten Influencer ausmacht. Wir wissen, wie Unternehmen den richtigen Influencer finden. Was mich an dieser Stelle interessiert ist, wie können Kooperationen aussehen? Also du hast schon davon gesprochen, dass man cross-medial mit einem Influencer arbeiten kann, um unterschiedliche Touchpoints aufzugreifen. Könntest du ein bisschen sprechen über die Länge der Kooperationen? Was ist da alles möglich?
Also von einmalig bis über mehrere Jahre ist alles möglich. Man sollte aber eine gewisse Taktik anwenden. Also selbst wenn er die beste Recherche macht, sage ich ganz ehrlich, Hand aufs Herz und alles genau studiert, du wirst trotzdem immer ein paar Influencer dabei haben, die floppen. Deswegen nicht jeden jetzt langfristig einzubuchen, ist auch wie bei anderen Marketingkanälen. Auch der Backlink-Aufbau, die Zusammenarbeit mit jeder Webseite klappt nicht. Genauso sieht's beim Podcast aus. Dementsprechend so erste kleine Testballons zu starten und halt zu schauen, okay, die Personen machen einen guten Eindruck auf mich, mit denen würde ich eine erste Kampagne testen und dann wirklich zu sehr, sehr kosteneffizienten Preisen. Vielleicht auch 5 Sequenzen anfragen, 3 einbuchen, anfragen, ob man 40% Rabatt bekommt. Das sind die Möglichkeiten, um schlussendlich dann auch erfolgreich zu sein. Mhm. Und wenn ich dann so einen ersten Testballon gestartet habe, dann habe ich von 10 Stück, sagen wir einfach mal, 3, die richtig gut performen, die wirklich, wo es durch die Decke geht, wo ich einen richtig guten Umsatz mache, 3, 4, die mittelmäßig sind und 3 auch, die floppen. Aber wenn ich mich auf die 3 konzentriere, die wirklich top sind und die langfristig einbuche, und mit langfristig meine ich für 6 Monate beispielsweise, dann kann ich auch, weil es so eine langfristige Kooperation ist, auch nochmal 20%, 30%, 40% den Preis herunterhandeln. Und ich weiß ja durch diesen ersten Testballon schon hier, die hat mir das 3-fache, 4-fache eingespielt, was sie mich gekostet hat. Dann kann man sich überlegen, dann kriege ich nochmal 20%-40% Rabatt, weil es so eine langfristige Kooperation ist. Dann hole ich schon das 4-5-fache raus, was ich bezahle. Und so macht man diese Kampagne dann auch profitabel, indem man Schritt für Schritt durch die Testballons und durch eine genaue Analyse im Vorfeld herausfindet, hey, das sind die Leute, auf die ich setzen muss. Ist wie dann wie die Nationalmannschaft, man muss sich die Player zusammenstellen, die dann auf dem Platz auch die Leistung bringen. Und das kriegt man nur hin, indem man auch mal ein paar Influencer zum Training erstmal einlädt.
Ja, macht perfekten Sinn. Gut, jetzt haben wir sehr viel über die Unternehmerseite gesprochen. Natürlich findet man auch in deinem Buch sehr, sehr viel mehr zu der Influencer-Seite und wie man als Influencer erfolgreich wird. Deswegen werden wir jetzt gar nicht mehr so viel über dieses Thema sprechen. Aber was als nächstes Thema ganz wichtig wäre, ist für mich zu wissen, wie man die Zusammenarbeit zwischen Influencern und Unternehmern, Unternehmerinnen erfolgreicher machen kann. Also hast du ein paar Tipps, damit diese Relations zu einem Win-Win führen?
Also aus Influencer-Perspektive ist es ganz zentral, dass die Influencer wirklich merken, hey, die Marke, das Unternehmen hat sich wirklich mit meinem Profil auseinandergesetzt. Also das ist jetzt nicht die 112. Anfrage nach demselben Muster, die man im Word-Dokument gespeichert hat, wo man die man raushaut und dann, wo der Influencer merkt, hier, das ist so eine Massen-E-Mail. Das bringt einen nicht ans Ziel und auch nicht zum Erfolg. Für mich persönlich hat sich's immer am zielführendsten herausgestellt, wenn der Influencer wirklich merkt, man hat sich das Profil angeschaut, man baut auch mal das ein oder andere Kompliment zu einem der letzten Beiträge an. Das ist nicht nur sinnvoll, weil es einfach eine gute Ausgangslage schafft, sondern es sorgt auch für eine gewisse Sympathie. Man ist auch, wenn es mal nicht so gut läuft, irgendwie, das eine hat jetzt nicht hingehauen, was man sich vorgestellt hat, sind die Ansprechpartner von Influencer-Seite viel gewillter, auch nochmal irgendwas kostenlos on top zu liefern und auch generell halt darauf zu achten, dass man langfristige Kooperationen macht. Also sprich, wie ich es eben gesagt hatte, dass man nicht nur einmalig einbucht, sondern wirklich den Gedanken hat, wie kann ich langfristig Top-Performer einbuchen, die langfristig mein Unternehmen auch bewerben. Das ist so dieser Unternehmerpart. Aus Influencer-Perspektive ist es ganz wichtig, dass Marken dem Influencer nicht 1:1 vorschreiben, was er zu tun hat. Also Sekunde 0 bis Sekunde 5, stell dich kurz vor und sag, warum du unsere Marke so geil findest. Dann Sekunde 5 bis 15, halte das Produkt in die Kamera. Sondern dass man diesen Spannungsgrad zwischen einerseits kreativer Freiheit und gewissen Vorgaben einhält. Also die Vorgaben eher allgemein hält, also so logische Sachen wie, mach jetzt auf kein Konkurrenzunternehmen aufmerksam, zeigt es in dem Video. Oder auch, dass man vielleicht auch noch so ein kleiner Geheimtipp, wo ich mich jetzt auch geärgert hatte, die eine Influencer-Kooperation hat sehr viele Sticker-Klicks gemacht. Das sind Klicks, die auf das Instagram-Profil verweisen und nur wenige Link-Klicks, also wo die Influencerin auf die Webseite verweist. Das heißt, wir hatten am Ende 290 Klicks aufs Instagram-Profil des Unternehmens, aber nur 190 auf die Webseite des Unternehmens. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn von den 290, ich sag mal 200, noch auf die Webseite geklickt hätten als aufs Instagram-Profil, dann hätte ich beinahe 400 Leute statt 200 gehabt, die auf meine Webseite geklickt haben. Und damit geht auch ein gewisses Umsatzpotenzial einher, das verloren gegangen ist, weil das nicht genauso im Briefing drin stand. Deswegen auch hier mal zu schauen, im Briefing, wirklich ein Briefing zu erstellen, auch sagen hier, verlinke mindestens in 2 oder 3 Sequenzen. Maximal einmal das Instagram-Profil des Unternehmens markieren. Um wirklich den Hauptfokus auf diese Webseite, diese Landingpage zu lenken und dann sowohl aus Influencer als auch Marken, Unternehmer und Unternehmerinnen-Sicht ganz wichtig, geht kreativ dran, traut euch was. Macht nicht diese Kampagne mit dem Rabattcode, bewerbt mal ein Newsletter, bewerbt ein Quiz. Ich hatte es heute Morgen im Webinar gesagt, wenn ihr zum Beispiel eine Süßigkeitenmarke seid, verlinkt jetzt nicht auf euer, auf die Gummibärchenpackung und dann kaufen vielleicht 1-2% es ein. Wenn ihr aber ein Quiz macht, welcher Süßigkeitentyp bist du und am Ende gibt's noch einen Rabattcode, dann bringt man es den Leuten spielerisch näher und weil sie sich auch schon, ich sag mal, 2 Minuten durch die Webseite geklickt haben, welcher Süßigkeitentyp sie sind, haben sie schon eine gewisse Vorfreude auch auf das Produkt. Und auch dementsprechend halt kreativ denken, anders zu denken, Events zu machen, vor Ort, wo man auch eine Bindung zu den Leuten aufbaut. Kann auch im B2B-Bereich super sein. Also so Sachen kreativ denken, über den Tellerrand hinauswagen, das ist ganz entscheidend aus Marken- und Influencer-Sicht, um Kooperation einfacher und effektiver zu machen.
Und wie sieht's aus mit der Themenrecherche und der Contentplanung? Inwiefern arbeitet man hier zusammen? Also wer hat hier die größte Verantwortung oder wie läuft da die Kooperation ab?
Hängt so ein bisschen davon ab. Also meistens sprechen die Influencer oder diktieren, ich sag mal, die Unternehmen jetzt den Influencern nicht, was sie zu posten haben. Bei der Themen- und Contentplanung im Briefing, wenn es eine Influencer-Kooperation ist, gibt es schon verschiedene, ich sag mal, Themen, die Unternehmen vielleicht vorschlagen. Also ich mache es meistens so, dass ich 2 bis 3 kreative Ideen mitliefer. Also wir haben Kunden, die machen so Schulboxen für den Schulstart, dass man dann hier sagt, hier zum Beispiel Idee Nummer 1, mach ein Unboxing, wo du zeigst, was in der tollen Schulbox drin ist. Idee Nummer 2, mach so ein kleines Ratespiel, was braucht man unbedingt für den Schulanfang. Idee Nummer 3, mach ein Gewinnspiel, dass man so ein paar Ideen mitliefert. Das gibt schon zum Teil, aber hängt auch so ein bisschen von der Marke ab. Gibt auch viele Marken, die das komplett in der Hand des Influencers lassen, wenn sie erstmal ein bisschen Vertrauen aufgebaut haben. Ist so eine Geschmackssache schlussendlich. Mhm. Ich würde sagen, es ist immer sinnvoll, ein paar kreative Ideen mitzuliefern für die Leute, die oder für die Influencer, die jetzt auch noch nicht so einen richtigen Plan haben, was soll man machen. Und wenn man da auch nochmal im Briefing so einen kleinen Link reinbaut zum Google Drive-Ordner, zum WeTransfer-Ordner, wo man sagt, hey, schaut euch mal die 2, 3 Videos an, das waren wirklich die richtig tolle Influencer-Kooperation, die das Hammer umgesetzt haben, dann kann das nur gut tun und beide Seiten auch voranbringen.
Also die Inspirationsquelle mitschicken. Okay, das war jetzt zur Content-Erstellung. Und was mich noch interessieren würde, ist in Bezug auf die Content-Produktion. Gibt es da Best Practices? Empfiehlst du bei einer Zusammenarbeit mit Influencern, dass sie gestapelt arbeiten, also gestapelt Content liefern oder eher etappenweise?
Ich würde sagen, das hängt so ein bisschen von der Länge der Kooperation ab. Wenn ich jetzt eine einmalige Veröffentlichung habe mit Reminder, den Leuten Infos zuschicke, die sie dann einmal hochladen. Die Influencer laden es maximal an 2 Terminen hoch, dann können sie es dir auch direkt gestaffelt schicken. Dann würde ich jetzt nicht sagen, schick mir jede einzelne Sequenz einzeln. Wenn dir eine Idee einfällt, dann kann man schon alles gebündelt schicken. Wenn es jetzt eine Kooperation ist, die über mehrere Monate andauert, dann sehe ich es nicht als hilfreich an, wirklich jetzt für 5 Monate das vorauszuplanen. In 5 Monaten kann so viel passieren, was die Algorithmen der Social-Media-Profile angeht, was die Trends angeht, was da auch gut ankommt, worauf die Zielgruppe gerade Bock hat. Dementsprechend einfach da wirklich nur für die nächste Veröffentlichung vorauszuplanen, dann in Etappen die Infos zuzuschicken, die Content-Pieces. Das macht dann auch Sinn. Mhm. Daher, ich würde es von der Länge abhängig machen, wenn es maximal über einen Zeitraum von einer Woche geht, alles gebündelt. Sobald es länger als einen Monat geht, macht es dann wirklich Sinn, auch zu sagen, hey, schick's mir wirklich etappenweise zu, damit das Ganze dann auch zur Zielgruppe und zu dem gewissen Tag, wo es veröffentlicht wird, dann auch passt.
Mhm, also zeitgemäß ist. Und aus der Influencer-Seite für die Content-Produktion, was ist da am einfachsten?
Aus Influencer-Perspektive würde ich sagen, dass es da jetzt gar nicht so die großen Ratschläge gibt. Was sehr hilfreich ist, dass man sich wirklich einen Tag im Monat Zeit nimmt, wo man sich mal überlegt, was stelle ich wirklich jetzt auf die Beine, ist nicht anders wie ein Journalist, der seine Artikel schreibt, sich für einen Monat überlegt, wo legen wir jetzt den Fokus drauf, einen gewissen Themenfokus legt. Das ist bei Influencern nicht anders. So eine gewisse Vorbereitung zu treffen, auch eine Analyse zu machen, das muss immer so ein abwechselnder Prozess sein. Ich überlege mir bestimmte Ideen, bestimmte Themen, die spannend sind, aber ich kann mir noch alles vorstellen, was toll ist. Schlussendlich entscheidet die Community, die Follower, was wirklich gut ankommt. Und wenn ich Feuer und Flamme für ein Thema bin und für einen Beitrag bin, aber nur eine Person das liked, dann muss ich es einfach ad acta legen. Mhm. Und genauso ist es dann auch wichtig bei der Content-Produktion, dass man immer diesen Kreislauf der Themenfindung, Content-Produktion und im nächsten Schritt der Analyse immer weiter im Fokus behält, und das auch immer so umsetzt, damit man wirklich auch langfristig erfolgreich ist und nicht nur einmalig viral geht und dann wieder in der Bedeutungslosigkeit verschwindet.
Okay. Und du hast vorhin schon erwähnt, dass es sehr wichtig ist, Influencer langfristig zu binden. Könntest du vielleicht kurz ein bisschen drüber sprechen, was für Vorteile das bringt?
Gibt so viele Vorteile, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also der erste Vorteil ist zunächst mal, wir haben ja drüber gesprochen, dass eine gewisse Bindung zwischen Followern und Influencern herrscht. Wenn das Produkt nicht ein einmaliger Warnschuss ist, sondern wirklich langfristig vorgestellt wird, dann merken die Follower natürlich auch, dass eine gewisse Substanz dahinter. Also sprich, der Influencer ist von dem von der Marke überzeugt, von den Produkten überzeugt. Er bewirbt es regelmäßig. Das heißt, da steckt nicht nur dahinter, er hat jetzt einmal Geld bekommen, sondern da ist wirklich auch Hand und Fuß dahinter, da gibt es ein gewisses Fundament. Dann Punkt 2, Kostenersparnis. Bei längeren Kooperationen steht natürlich auch mehr Geld dahinter. Wenn mehr Geld dahinter steht, gehen bei manchen vielleicht auch, gibt es dann auch die Dollarzeichen in den Augen und dann ist da nochmal eine größere Kompromissbereitschaft, Was den Preis auch angeht, das ist, wie ich die italienische Kooperation am Anfang gesagt habe, wenn du schon im fünfstelligen Bereich bist bei einer Influencer-Kooperation, dann gibt's dann auch eine enorme Verhandlungsbereitschaft. Ich weiß noch, wie der Italiener mir geantwortet hat. Ich glaube, der hat seiner Mutter Gott und Italien gedankt, dass die Kooperation zustande gekommen ist. Hat mir 5-mal Thank you geschrieben. Dementsprechend, also man spart da nochmal enorm Kosten ein aus Markenperspektive. Und dritter Punkt, viele Unternehmen haben ja auch Wettbewerber auch auf Social Media, also die wirklich Influencer-Marketing-Kampagnen schalten. Ein Kunde hat mir auch erzählt, ihr Top-Performer wurde jetzt abgeworben, die zahlen ihm das 6-fache, was sie gezahlt haben. Also kannst du dir vorstellen, wenn du 1.000 Euro gezahlt hast, zahlt dein Wettbewerber demselben Influencer jetzt 6.000 Euro. Klar, der wächst auch ein bisschen, aber das 6-fache ist schon happig. Und das kann man halt ganz gut verhindern, wenn dann so langfristige Kooperationen abschließt, weil ich kann exklusiv so einen Influencer auch unter Vertrag nehmen. Mhm. Wenn ich jetzt jemanden habe, der eine fünfstellige Summe auch bekommt, dann kann ich auch sagen, hier, ich will, dass du kein anderes Unternehmen in meiner spezifischen Unternische bewirbst. Als Beispiel jetzt, wenn ich in der Babynische bin, dann kann ich und ich bin Babynahrungsunternehmen, dann habe ich kein Problem, wenn Babykleidungshersteller seine Werbung macht, aber alle, die Babynahrung machen, dürfen dann nicht bei dem Influencer beworben werden. Mhm. Und das sind drei eklatante Vorteile. Aber das macht, wie gesagt, nur Sinn, wenn ich auch weiß, der Influencer performt. Sonst habe ich das Geld aus dem Fenster geschmissen und mein Wettbewerber schließt mit dem guten Influencer einen Deal ab, der dann dazu führt, dass er den Umsatz macht, langfristig seine Marktposition verbessert und man selbst ins Hintertreffen gerät.
Okay, und was ist da mit Testen? Also wie lange gebe ich einem Influencer Zeit, unterschiedliche Formate auszuprobieren und wann sollte ich abspringen?
Social Media ist ein schnelllebiges Business, deswegen ist man da, ich würde sagen, schon relativ radikal. Also du hast 3, maximal 5 Sequenzen Zeit, das sind 2 Minuten, umgerechnet ungefähr. Ein bisschen hängt so ein bisschen davon ab, wie lange man so einen Teil von einer Instagram-Story gestaltet. Und dann weißt du, also das sind halt, wenn man sich wirklich mal durch den Kopf gehen lässt, innerhalb von 24 Stunden weiß ich, ob so ein Influencer performt oder nicht. Also es gibt Influencer, die machen 6.000 Euro in 24 Stunden, verkaufen die Produkte. Und es gibt Influencer, da machst du noch so eine tolle Recherche, den zahlst du 1.000 Euro und dann machst du 100 Euro Umsatz. Also das kannst du innerhalb von 24 Stunden, wenn nochmal eine Erinnerungssequenz kommt, die ein paar Tage später veröffentlicht wird, dann dauert es vielleicht, sage ich mal, maximal eine Woche. Aber dann weißt du, performt so ein Influencer oder auch nicht. Mhm. Und die performen, die solltest du langfristig an dich binden. Und mit perform meine ich nicht, du zahlst 1.000 Euro und dann spielst du wieder 1.000 Euro ein. Das ist nicht mehr perform, sondern wirklich, die machen Vielfaches von dem, was sie kosten, auch wieder einspielen. Also wenn jemand 1.000 Euro kostet, dass der mal 3.000 Euro Umsatz macht. In den Größenordnungen muss man denken. Und wie gesagt, da gibt man jetzt auch nicht irgendwie 5 Monate Zeit. Das ist sehr schnell und meistens braucht man auch nicht die Erinnerungssequenz, die ein paar Tage später kommt. Du kannst wirklich innerhalb von einem Tag sehen, macht eine Zusammenarbeit langfristig Sinn. Aber, und das ist die Krux, da steckt auch ein bisschen Knete dahinter. Also sprich, muss schon ein bisschen Geld auch investieren, um herauszufinden, wer dann funktioniert und wer auch nicht.
Niklas, leider geht damit auch diese Podcast-Episode zu Ende. Vielen Dank für das anregende Gespräch mit dir und auch vielen Dank für all deine Experteneinblicke und Tipps zum Thema Influencer-Marketing. Vielen Dank auch an all die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn ihr Feedback zu diesem Podcast habt, freue ich mich, wenn ihr uns eine E-Mail schickt an podcast@fuergründer.de. Ihr könnt uns auch gerne schreiben, welche Themen ihr euch für die kommenden Folgen wünscht. Natürlich freue ich mich auch über eine Bewertung auf eurem Streamingportal. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Besser Gründen.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Für mehr Infos und weitere Folgen mit spannenden Gästen besuche uns auf fürgründer.de/podcast. Du möchtest keine Folge mehr verpassen? Dann abonniere uns jetzt auf der Streaming-Plattform deiner Wahl. Du möchtest ein bestimmtes Thema in unserem Podcast hören? Dann schicke uns deinen Themenvorschlag. Die E-Mail-Adresse dazu findest du in den Shownotes.